Willkommen bei Hooked on Topic Folge 58. Ich bin Tom und bei mir sitzt heute nicht der Robin, sondern ich habe einen Gast zugeschaltet und zwar Björn aka Speckobst. Willkommen Björn.
Hi, freut mich hier dabei sein zu dürfen.
Endlich mal. Endlich haben wir es mal geschafft, Speckobst zu Hook zu kriegen. Nicht, dass es am Willen gescheitert wäre, sondern eher am, ja, was macht man denn und wann und
Ja, ich bin auch froh, dass es jetzt geklappt hat, weil ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch gesagt, das letzte Mal, dass wir uns bei einem anderen Podcast getroffen haben, ist jetzt auch 2 Jahre her, also ja. Das viel, viel zu lange einfach.
Zu lange, genau. Man müsste eigentlich öfter zusammen casten, aber ich habe auch ein Thema, wo ich dir und auch mal den Zuhörern erklären kann, wie ich darauf gekommen bin, auch dich dann dazu einzuladen, denn wir reden heute über Zeitmanagement in Videospielen beziehungsweise Zeit als Videospielmechanik. Und da, ich meine, wer dir folgt auf Twitter oder auf deinem YouTube-Kanal, der wird schon wissen, dass du eine Affinität für Spiele wie Dead Rising hast, wo das ja unter anderem ein zentraler Teil des Spiels ist, den viele Leute nicht mögen, aber du den super findest. Und das ist so ein Grund, weshalb ich dachte, hey, ne, der Speckobst, der ist perfekt für dieses Thema. Aber du hast ja auch einen Patreon und auf diesem Patreon gibt es ein Video, wo du mal quasi der Frage nachgegangen bist, wie du alles, was du konsumierst an Serien, an Spielen und so weiter, überhaupt zeitlich unterkriegst. Und als ich das gehört habe, hat sich wie so ein Puzzleteil ist zusammengekommen, wo ich so dachte, ach, deswegen gefällt ihm das so, weil das ist sein Leben einfach, dieses Zeitmanagement, weil du ja sehr akribisch versuchst, deine Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen, um überhaupt das alles aufnehmen zu können, was du aufnimmst im Monat.
Ich finde das sehr gut, dass du diese Realisation hattest, weil ich diesen Zusammenhang ehrlich gesagt noch nie erkannt habe selber. Aber ja, stimmt, du hast total recht. Also für Leute, die das ja wahrscheinlich dann nicht gehört haben, also bei mir ist es wirklich so, dass ich versuche, immer so das Maximale irgendwie aus meiner Zeit rauszukriegen. Also dass ich dann teilweise auch schon auf der Arbeit irgendwie so plane, okay, was mache ich jetzt in welcher Reihenfolge heute Abend? Wenn ich irgendwie Videos am Schneiden bin, gucke ich, okay, ich lege mir jetzt die Zeit so zusammen, dass wenn ich das jetzt rendern lasse, dann habe ich eine Stunde Zeit, um irgendwas anderes aufzunehmen. Oder ich dann irgendwie auf meinem Fahrrad sitze, also dem Hometrainer hier, und dann zeitgleich was spiele, das vielleicht sogar aufnehme für ein Video, was ich machen möchte, und dann noch einen Podcast nebenher laufen lasse.
Ja. Also. Du wärst wahrscheinlich ein guter Eventmanager oder sowas. Oder funktioniert das nur mit der eigenen Zeit? Nicht mit der Zeit von anderen?
Das funktioniert nur mit der eigenen Zeit, glaube ich, okay, eher. Also.
Und mit der Zeit von Videospielen, über die wir jetzt reden wollen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal bei Dead Rising an, weil es halt gleich so ein schönes Beispiel ist, wie man Zeit als Spielmechanik einbauen kann. Dead Rising ist jetzt schon ein bisschen her. Ist ja eine Reihe, die es auf mehrere Teile gebracht hat. Und die letzten sind nicht mehr so wahnsinnig beliebt in der Fan-Community. Aus verschiedenen Gründen können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber der erste ist zum einen bekannt dafür, dass er halt ein bisschen verrückt ist in seiner spielerischen Darstellung dieser Zombie-Apokalypse, dass du in einem Einkaufszentrum bist, dass du auf verrückteste Arten Zombies niedermähst, aber eben auch, dass du ein Spiel hast, in dem die ganze Zeit die Zeit tickt und bestimmte Missionen nur zu bestimmten Zeiten machbar sind und du sogar es schaffen kannst, aus der Story ausgeschlossen zu werden und dann läuft die Zeit aber noch weiter, du kannst die Story nicht mehr weitermachen, aber das Spiel trotzdem noch weiterspielen und zum Beispiel leveln oder sowas.
Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe das ja auch in dem Video damals gesagt, was ich dazu gemacht habe. Wenn Leute das überhaupt nicht mögen, also dieses, viele sehen ja auch so Spiele dann einfach teilweise, ich kaufe mir das jetzt und dann habe ich jetzt Zugang zu allen Inhalten und ich möchte jetzt einfach nur diese Inhalte so in der Form und in der Geschwindigkeit genießen, wie ich das möchte. Gerade irgendwie so ein Titel, der sagt, ich bin ein bisschen, jetzt nicht, ich würde nicht sagen Open World, aber zumindest die Größe, die das Spiel bietet, war zu dermaligen Zeit noch irgendwie akzeptabel, das dann irgendwie so in eine offene Welt zu nennen. Ja. Ich persönlich liebe das einfach nur, weil A, das Spiel dadurch meistens auch gezwungen ist, also wie im Fall von Dead Rising, sich sehr zu fokussieren. Also du hast in dem Ding eigentlich null Leerlauf die ganze Zeit. Also selbst wenn du das beim ersten Mal spielst und du machst jetzt nur die Hauptmission und sagst, ich schaffe das jetzt gar nicht irgendwie zu gucken, die Nebenmissionen zu machen, dann hast du einfach permanent immer neue Handlungsstränge, permanent immer neue Bosse, permanent immer neue Gebiete in der Mall, die du eben erkundest. Sachen werden freigeschaltet dadurch. Und allein schon diese Fokussierung ist etwas, was mich bei den Spielen sehr anspricht, im Gegensatz zu dieser Designphilosophie von anderen Open-World-Spielen so gerade, wo man dann sagt, ey, der Spieler hat eh genug Zeit, also klatschen wir ihm jetzt alles voll und die Wege sind unendlich lang und wir müssen uns eigentlich gar nicht darum kümmern. Also allein diese Restriktion des Zeitlimits führt meiner Meinung nach schon zu einem sehr fokussierten Spielerlebnis in sich selbst.
Ja, es passt auch ein bisschen ins Szenario, ne? Dass du halt sagst, du kannst dir hier nicht ewig Zeit lassen, um irgendwie jemanden zu retten oder sowas, weil da sind halt Zombies und die warten jetzt nicht so lange. Bei mir hat das aber immer eher so eine, also bei mir entsteht dadurch eine Blockade. Das merke ich bei Dead Rising, das merke ich bei Spielen wie Majora's Mask, die wirklich so ein Zeitlimit setzen und sagen, du musst das jetzt in der Zeit machen. Oder hier wird dann was zurückgesetzt und du musst das nochmal spielen, bis zu einem bestimmten Punkt. Dabei ist es ja, glaube ich, vor allem Kopfsache. Also, dass man auch bei Dead Rising eigentlich gar nicht erst den Druck aufbauen muss, oh Gott, ich muss diese Story jetzt beim ersten Mal unbedingt schaffen, sonst ist irgendwie aus. Weil es ja total legitim ist, auch zu sagen, nee, ich mache dann halt ein bisschen was anderes und bekomme dann halt diese Upgrades und gehe dann halt im nächsten Durchgang der Story nach.
Ja, also das, genau, bei Dead Rising ist es ja so, dass man den Charakter permanent mitlevelt, neue Upgrades freischaltet. Also man kriegt dann eben auch mehr Lebensenergie, verschiedene Angriffe und sonstige Sachen. Also die werden so auch ein bisschen nach dem Zufallsprinzip freigeschaltet. Also man muss sich ja nicht irgendwie dafür entscheiden, was ich jetzt upgrade, wie in so einem standardisierten Skilltree, sondern es wird einfach zufallsbasiert, werden immer bestimmte Sachen dann freigeschaltet. Und theoretisch kann man auch, also falls man jetzt jemand ist, es gibt ja genügend Leute, die dann gesagt haben, ja, ich hätte jetzt einfach gern einen Modus, in dem ich jetzt nur rumrenne und die Zombies kaputt hauen kann, was sie ja im zweiten Teil, ich weiß nicht, im zweiten oder zumindest in diesem Re-Release vom zweiten, das Off the Records dann hinzugefügt haben. Aber theoretisch kann man das auch im ersten machen, weil man muss der Story nicht folgen. Also man spielt so eine 10, 15 Minuten, bis man in der Mall drin ist und dann gibt's einen Handlungsstrang direkt am Anfang, deren Tor zum Anfangsgebiet freischaltet. Aber an sich kann man auch von vornherein sagen, okay, die Story ist mir scheißegal, ich renne jetzt einfach nur rum. Hier sind überall versteckte Bonuswaffen, die ich holen kann. Mein Charakter kann ich upgraden und ich laufe jetzt einfach nur rum und klatsche halt die Zombies kaputt. Und wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann speichere ich einfach, starte das Spiel nochmal neu, behalte alle meine Upgrades und dann kann ich auch direkt mit einem besseren Charakter loslegen. Also ich glaube, das ist auch so etwas, was mir dieses Perfektionieren da dran halt nochmal zusätzlich gefällt, dass ich dann beim ersten Mal einfach nur sage, ich gucke jetzt, wie weit ich komme und beim zweiten Mal, ah, okay, ich weiß jetzt zumindest, was ich irgendwie machen muss, dann schaffe ich die Story und beim dritten, vierten Durchgang ist es dann so, dass ich gucke, jetzt wirklich 100% hier rauszuholen und zu maximieren, was man eigentlich tatsächlich alles schaffen kann. Und dadurch, dass das Spiel jetzt nicht super lange ist, also die normalen 3 Tage sind halt, also ein Tag ist 2 Stunden in Echtzeit, ja. Die normale Story geht 6 Stunden und dann gibt's eben noch so ein Overtime-Ding, was man freischalten kann. Dann sind es nochmal 2 Stunden hinten dran. Aber für diese 100% zu machen, reichen immer diese 6 Stunden. Und das ist mir persönlich, also ich spiele lieber so ein fokussiertes Spiel 4-5 Mal durch, anstatt irgendwie einen Open-World-Titel 30-40 Stunden lang durchzuziehen.
Ja, vor allem, weil du ja in Open-World-Spielen, zumindest in den klassischen, oft auch sehr schnell sich wiederholende Aufgaben hast. Und Dead Rising hat ja noch seine Höhepunkte, ne, mit den Bossgegnern und so, wo es wirklich mal ein bisschen anderes Gameplay dann zwischenzeitlich auch wird. Ich habe ja Dead Rising 1 nicht gespielt, ich habe erst Dead Rising 2 gespielt. Und da hast du ja auch die Zeitmechanik mit drin und noch dieses Ding, wenn ich mich recht erinnere, dass irgendwie deine Tochter, ich weiß nicht, ob sie auch den Zombie-Virus hat, aber sie war auch irgendwie krank und du musst ja alle 24 Stunden Medizin bringen. Hast also diese Quest, die jedes Mal wieder auftaucht, noch zusätzlich. Und dass mich das damals gestört hat, was glaube ich auch mit daran liegt, dass es mir schwer fiel, mich auf solche Sachen einzulassen. Auch so die verschiedenen Male, in denen ich versucht habe, Majora's Mask nachzuholen. Bin immer wieder ein bisschen an der Zeitmechanik geschaltet, wo dann was zurückgesetzt wurde und ich realisierte, oh, jetzt muss ich das hier nochmal machen und das hier nochmal machen und dann komme ich in den Dungeon und dann erst kann ich weitermachen an der Stelle, an der ich eigentlich war. Dass das immer so ein bisschen die besagte Blockade ist. Aber dass ich da noch nicht so richtig die Bemühungen gemacht habe, zu versuchen zu verstehen, dass dieses Spiel darauf ausgelegt ist, weil das sind ja gerade die Dead Rising-Spiele, die ersten total, dass es eine inhärente Zeitmechanik ist. In dem Sinne auch, dass wenn die Zeitmechanik nicht mehr drin wäre, es sehr andere Spiele wären.
Also das merkt man ja dann im dritten und dann ganz besonders im vierten Teil. Also im dritten ist es so, man hat noch so einen Modus, den man einstellen kann, dass dann eine Zeit abläuft.
Ja.
Aber dadurch, dass das Spiel so viel größer geworden ist, also es ist ja eine Stadt mit vier Gebieten, also mit vier so Stadtteilen, die man da bereisen muss. Und ich habe das dann auch im ersten Durchlauf, glaube ich, direkt auf diesem Modus gespielt und habe 100% aller Nebenmissionen gemacht, 100% aller Leute gerettet, einfach weil die Zeit so ein bisschen, so wie ich das damals verstanden habe, dich einfach verarscht. Also da steht dann so, man sieht diesen Zeitblock und dann, es wird irgendwie weniger und weniger und weniger, aber der erste Zeitblock hat jetzt, ne, man sieht irgendwie so diesen Abstand auf dem Fernseher und das sind irgendwie so 2 Stunden und dann ist es das nächste, eine Hauptmission und auf einmal dauert dieser selbe Zeitblock so, ich habe jetzt eigentlich 6 Stunden gespielt und abgelaufen ist das irgendwie noch nicht mehr. Ich glaube, das ist nur so ein Pseudo-Ding und im Vierer hat man es dann komplett einfach nur abgestellt und gar nichts Interessantes mehr damit gemacht. Und dann fällt einfach auch auf, dass dann, wenn dann halt die Welt nicht abwechslungsreich und groß genug ist, fällt das einfach viel mehr auf, weil gerade dieses fokussierte Level-Design beim Einser und vom Zweier ist es ja so, dass man einen zentralen Hub hat. Also beim Einser ist es der Park und beim Zweier ist es diese lange Straße und alles andere ist so drumherum aufgebaut. Das heißt, wenn man versucht, von Punkt A zu Punkt B zu laufen, macht man maximal diese Diagonale und kommt dann auch meistens noch an anderen Punkten vorbei, wo man weitere Survivor oder Gegenstände holen kann oder sonstige Sachen erledigen kann auf jeden Fall. Und wenn diese Komponente fehlt und diese zusätzliche, für manche Leute ist es anstrengend, für mich sind es halt interessante Entscheidungen, die ich dann treffen muss. Schaffe ich das noch auf dem Weg? Kann ich noch den und den mitnehmen? Lasse ich das lieber sein? Spiele ich es lieber sicher? Hole ich mir noch mal eine bessere Waffe stattdessen und sonstige Sachen? Also das sind diese ganzen Mikroentscheidungen, die man permanent treffen muss, plus natürlich die Planung, die da reinläuft. Also ich nehme an, viele Leute kennen das ja. Nehmen wir mal irgendwie ein Spiel, was beliebter ist bei den meisten Leuten, irgendwie so ein Far Cry oder so. Da hat man ja auch diese Camps, die man erobern möchte. Und da macht man sich ja meistens als Spieler auch irgendwie so einen Plan im Vorfeld. Man guckt sich an, okay, was habe ich da für Optionen? Was mache ich das? Und dann versucht man, diesen Plan umzusetzen. Und entweder man hat halt dieses Erfolgserlebnis und es klappt sofort oder irgendwas geht schief und man muss eben on the fly gucken, wie man es reparieren kann. Und das einfach nur auf eine größere Ebene genommen, mit eben mehr Stakes dazu, weil man, wenn man es verkackt, dann ist es nicht dieses simple Neuladen von 2-3 Minuten, sondern eben schon im größeren Teil des Spiels. Und falls irgendwas schief läuft, hat das auch mehr Einwirkung auf das restliche Spiel. Aber eben dieses, ich mache mir jetzt einen Plan, ich versuche das zu schaffen. Und wenn das dann aufgeht, dann ist es für mich einfach so dieses Erfolgserlebnis schlechthin einfach nur.
Aber das finde ich super interessant, wie fragil diese Mechanik dann auch sein kann, dass sie ja eigentlich in Dead Rising 3 drinsteckt, aber dadurch, dass die Gefahr dann, so wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass die Gefahr nicht besteht, dass du überhaupt was verpassen kannst, nimmt es ja quasi die Entscheidungsnotwendigkeit so ein bisschen raus, die du in Dead Rising 1 hast. Und in Dead Rising 1 hast du dann zum einen die Kürze des Spiels insgesamt, die dazu beiträgt, dass es sich halt sehr dazu eignet, dass es nicht so schlimm ist, wenn man es dann nochmal spielt, weil es dauert ja nicht so lang. Und man kann trotzdem noch in absehbarer Zeit alles erleben, theoretisch. Und dann noch zusätzlich das Speichersystem, was darauf ausgelegt ist, dass du eben nicht jederzeit speichern kannst, weil das würde wiederum die Zeitmechanik total aushebeln, wenn du einfach Saves scummst, dass das alles damit reinspielt. Und wenn eins davon fehlt, funktioniert die Zeitmechanik nicht mehr.
Ja, dann ist es einfach nur so on top draufgesetzt. Und das andere, was ich eben auch daran liebe, sind eben, dass die Spiele, die das machen, auch einen Storygrund dafür haben und es meistens dazu führt, dass sich das Ganze so ein bisschen, also ich will jetzt nicht im Fall von Dead Rising immersiv sagen, weil es halt trotzdem noch so total ab. Ich meine, du schaltest nachher einen, also wenn du diese 53.000 Zombies erledigst, schaltest du einen Mega Man Buster frei mit unendlich Schüssen, ja, die du dann abfeuern kannst und sowas. Oder du kannst das Laserschwert von Zero freischalten. Aber trotzdem, dass das alles so ein bisschen glaubhafter macht und auch die Entscheidungen stärker wirken lässt, dass wenn jetzt ein Charakter stirbt in der Nebenmission oder in der Handlung oder sonstigen Sachen, dass es halt wirklich an mir persönlich lag jetzt einfach. Das ist mein Versagen und deswegen ist jetzt diese Person gestorben und es ist jetzt nicht einfach nur etwas, das zwanghaft in der Handlung passiert ist, wo ich eigentlich überhaupt keinen Einfluss drauf hatte.
Ja, es passt halt in die Fantasie, ne? Ich meine, wir haben ja 2015 so ein Spiel gehabt wie The Witcher 3, was mega groß war, kennen ganz viele Leute, kennen auch viele dieses Problem der Story im Wesentlichen, dass du halt du hast einen Zeitdruck für die Hauptmission, etwas, was sehr dringend ist, was Geralt sehr am Herzen liegt, nämlich seine Ziehtochter Finn, und kannst sie aber alle Zeit der Welt lassen, erstmal schön die Wiesen dir anzugucken. Und das ist an und für sich, mag ich das ja, weil ich habe keinen Stress und so, aber ich sehe auch ein durchaus interessantes Spiel da drin, was mir ein aktives Zeitlimit geben würde und mir quasi sagt, ja, du musst dir schon aussuchen, was du dir anschaust und du kannst dir nicht alles anschauen. Allerdings weiß ich nicht, wie cool es dann wäre, so ein großes Spiel zu haben, für das du dann vielleicht immer noch deine 20 Stunden brauchst und wie groß die Motivation dann quasi wäre, da nochmal zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt treffe ich mal die anderen Entscheidungen.
Ja, ich finde das immer ganz, ganz lustig dann, weil du hörst das von der allgemeinen Spielermasse eigentlich immer so heraus, wir wollen Entscheidungen, wir möchten auch Entscheidungen, die die Handlung beeinflussen, ne? Also das komplette Mass Effect 3 Debakel, was es ja damals gab. Ja. Und ne, wir möchten, dass sich dann auch die Handlung verändert und daran anpasst. Aber wenn man dann so jetzt eine Zeitmechanik irgendwie einbauen würde und sagt, du hast ja jetzt drei Nebenmissionen, die du machen kannst, aber du hast nur Zeit für eine davon. Und das ist dann eben auch eine Entscheidung, die vielleicht auch die Handlung oder sonst was davon beeinflusst. Dann ist es auf einmal so, jetzt fühle ich mich mich als Spieler eingeschränkt und ich möchte ja den Content, für den ich bezahlt habe, den will ich ja auch komplett machen können und nicht das Spiel nochmal neu starten. Und ich weiß nicht, also für mich, das sind irgendwie so zwei Gegensätze irgendwie, die aufeinander prallen, weil ich finde, man kann das eine nicht mit dem anderen irgendwie haben.
Ja, ich glaube, Zeitlimits sind so ein ganz schweres Ding für viele Leute, weil da automatisch das kommt und wie gesagt, bei mir war es ja früher auch so, automatisch hast du dieses, ah nein, dieser Druck und ah, ich verpasse etwas und das fühlt sich sofort schlecht an für viele Leute, ohne dass man so vielleicht mal den Gedankensprung weitermacht, hey, vielleicht führt das ja eher zu interessanten Entscheidungen, zu interessantem Game Design und muss es nicht immer, man kann das auch schlecht machen mit dem Zeitdruck, wenn dann irgendwie Missionen zu knapp bemessen sind oder sowas, weil es gibt ja auch die ganz banale andere Zeitmechanik, du hast für eine Mission nur eine Minute Zeit und wenn du es nicht schaffst, ist halt Game Over. Aber es verändert sich nichts, sondern du musst es einfach nochmal probieren. Und das wäre
ja,
was sehr anderes.
Das ist dumm. Das ist einfach dieses klassische, ja, wir machen jetzt kurz ein Zeitlimit drauf. Ich meine, es gibt ja auch öfter so Spiele, die das dann machen, einfach nur, um so ein bisschen Druck auszuüben, obwohl das Zeitlimit deutlich, deutlich einfach ausreicht, wo man so, wenn man es ganz normal spielt, vielleicht dann zwei Minuten für diese Flucht braucht. Aber
Final Fantasy 7 habe ich gerade erst wieder gespielt. Hat ganz am Anfang diesen Timer von, ich glaube, 10 Minuten. Ist viel zu viel. Du brauchst halt nur 3 oder so. Aber trotzdem baut es den Druck auf. Also es erfüllt da eigentlich seinen Storyzweck.
Ja, das mit dem Open World, was du gerade angesprochen hast, ich hatte das ja auch ich hatte das ganz stark bei dem letzten Spider-Man für die PS4, hatte ich auch extra ein Video dazu gemacht, ja. Weil dieses Zeitlimit eigentlich inhärent dem Charakter irgendwie so beiliegt.
Ja.
Also Spider-Man ist in seiner Person eigentlich jemand, der 2000 Sachen machen will und machen möchte und das aber natürlich nicht innerhalb von einem Tag schafft. Das heißt, Superheld sein, irgendwie in die Beziehung, Familie, Nebenjob oder zu bestimmten Zeiten ja auch noch Schule und Student oder sowas. Und dann gibt's auch ein Spiel, was dann auch die ganze Zeit dann so sagt, ja, ich verpasse jetzt, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich komme zu spät zu meinem Nebenjob, ich kann kein Date oder so irgendwie komplett beenden, weil ich wieder weg muss. Und sobald man dann wieder im Gameplay drin ist, dann kann ich auch 5 Stunden woanders hingehen und dann diese Hauptmission machen, aus dem ich das Spiel in der Zwischensequenz rausgezogen hat. Und für mich geht dann irgendwie einerseits so diese Immersion in der Handlung komplett flöten und auf der anderen Seite denke ich mir einfach, das hätte man so interessant umsetzen können, aber in so einem großen AAA-Blockbuster, ich glaube, da würde jeder Publisher einfach böse auf die Entwickler drauf gucken und sagen, das machen wir niemals.
Ja, das müsste man denen sehr sanft beibringen. Also ich kann das in dem Moment auch ausblenden, aber ich kann es verstehen, weil ja das Spiel auch so funktioniert, dass es, wenn du dann in der offenen Welt unterwegs bist, die Zeit ist ja eigentlich gefroren, ne? Es vergeht ja nicht Tag und Nacht, sondern es ist ein festes Setting zu bestimmten Zeiten. Und dann kannst du halt alles machen, aber sollst dir halt selbst denken, ja, eigentlich ist er jetzt direkt zur Story gegangen oder so. Oder manchmal ist es ja auch so, wenn du schwingst 3 Minuten durch die Stadt und erst dann kommt die Radioansage mit, hier ist die nächste Hauptmission. was halt auch so, ne, halbherzig. Aber eigentlich hast du recht, dass sich Spider-Man würde sich super eignen für so ein Persona-artiges System, wo du ein soziales Leben hast, was du pflegen musst und dann aber auch ein kämpferisches, das Heldenleben, das du nebenbei abends führst. In dem Fall müsste aber das eine sehr viel mehr das andere unterbrechen. Persona ist da ja sehr abgeschnitten voneinander.
Ja, ich glaube auch, Persona macht das auch auf, also diese ganze Serie macht das eben auf eine Art, die für Leute wesentlich besser funktioniert. Weil du hast ja auch eine begrenzte Zeit, also das ganze Spiel ist ja in Tage unterteilt und man muss einen bestimmten Dungeon bis zu einem bestimmten Tag schaffen und innerhalb des Tages kann man auch nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben machen, aber das Spiel ist jetzt nicht so, also du kannst theoretisch dich in die Stadt, also bei, keine Ahnung, jetzt bei Persona 5 Shibuya hinstellen und die PS4 2 Wochen lang anlassen. Und nichts passiert. Ja, dann hast du nur 200 Stunden da drauf, aber nichts passiert. Das heißt, die Zeit geht wirklich nur voran, sobald du eine Entscheidung triffst. Also sobald du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt ins Café lernen oder ich gehe jetzt zu der Person und versuche da den Social Link weiterzumachen. Und auch in dem Dungeon selber kann man einfach so lange spielen, bis man persönlich sagt, entweder ich habe jetzt genug oder meine Ressourcen für den Tag sind komplett aufgebraucht und ich schaffe es jetzt persönlich nicht weiter. Und selbst dann sind die, also ich glaube, bei Persona 5 war das so, dass ich den bis zum Boss oder so, ich glaube, immer am ersten oder zweiten Tag direkt geschafft habe und dann hatte ich noch 2 Wochen Zeit für anderen Kram.
Ja, war bei mir auch so. Und ich mochte das irgendwie, dieses Zeit haben für anderen Kram. Weil bei mir gefällt ja meistens das Social Gameplay ein bisschen besser in Persona als das Dungeon Gameplay. Aber ja, da ist es, halt so ein Rahmen, die Zeitmechanik, aber sie ist jetzt, glaube ich, nicht so integral, weil für meine Spielerfahrung hat das eher geholfen, die Story eben ein bisschen einzurahmen, dass halt alles wirklich in einer echten Welt stattfindet und da Tage vergehen und da passieren dann eben auch Sachen über den Schulalltag verteilt und manchmal, je nachdem, was für eine Phase gerade du in der Schule hast, verändert sich auch der Alltag, wenn die mal frei haben oder sowas. Aber es war nie der Gedanke, oh Gott, ich habe zu wenig Zeit, um A, die Dungeons zu machen oder B, irgendwas im Social Life zu machen, weil mir persönlich aber auch dieses Completionist-Gen fehlt. Also ich habe nie den Anspruch oder den Willen zu sagen, ich muss jetzt alle meine Social Links auf Maximum bringen oder sowas oder alles in einem Durchgang hier rausziehen.
Also du bist dann niemand, der sich da mit einem Guide dann hinsetzt und von Anfang an sagt, hier, das ist die optimale Spielweise, die Leute rausgefunden haben, der folge ich jetzt genauso.
Genau, das wäre für mich eher Arbeit. Also weil ich will ja auch Sachen entdecken und das würde mir das so ein bisschen nehmen.
Also in dem ersten Durchgang würde ich das auch niemals machen. Ich bin dann eher jener, also ich bin so ein Completionist, aber bei so einem Spiel würde ich das immer auf einen zweiten Durchgang dann irgendwie verlagern und dann irgendwie mal angucken, ah okay, wie ist denn jetzt der große Aufbau? Ich meine, bei Persona ist es ja auch so, dass man bestimmte Werte, also die Statuswerte ja beibehält. Das heißt, man kann sich dann in einem zweiten Durchgang im New Game Plus einfach komplett auf die Social Links dann fokussieren, beispielsweise. Also da ist es dann eigentlich auch fair gemacht, das in einem, falls man das machen möchte, dann irgendwie nochmal nachzuholen.
Stimmt. Ja, bei mir ist das so ein Ding, von einem zweiten Durchgang zu sprechen bei einem 100-Stunden-Spiel ist so, nee.
Ja, vor allem, wenn man jetzt noch irgendwie das Persona 5 Royal irgendwie so im Hinterkopf behalten muss und dann warte ich doch lieber bis dahin auf den zweiten Durchgang.
Da merke ich auch, dass ich durchaus Lust drauf hätte, nochmal da einzutauchen, weil ich so ein bisschen die Atmosphäre von Persona 5 vermisse, während ich es nicht spiele. Ist schon macht schon ein paar gute Sachen.
Ja, also ich wünschte, dass es noch, ne, also Du hattest ja gerade gesagt, für dich ist das genauso so richtig ausgelegt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es zumindest einen optionalen, weil die Schwierigkeitsgrade beziehen sich nur auf die Kämpfe. Ich hätte gerne einen optionalen Schwierigkeitsgrad, der das Zeitmanagement irgendwie noch stärker in den Fokus setzt, dass man zum Beispiel auch in den Dungeons selber, keine Ahnung, ein tatsächliches Zeitlimit hat oder die Restriktionen, wie weit man an einem Tag kommen kann, irgendwie ein bisschen härter werden oder so, damit ich da mehr Entscheidungen treffen müsste, weil die tatsächlichen Entscheidungen verlagern sich dann mehr komplett auf das soziale Ding, um zu gucken, wie kann ich das irgendwie maximieren. Aber da das jetzt nicht so einen krassen Einfluss auf das restliche Gameplay hat, ist es mir dann persönlich auch irgendwie so, ja, dann habe ich es jetzt halt nicht geschafft, irgendwie alle Social Links hochzukriegen, ist auch okay.
Ja, wie sähe das denn aus in Dungeons? Wäre das dann so ein Zeitlimit, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, welchen Flügel dieses Dungeons ich tatsächlich erkunden möchte, auf die Gefahr hin, dass das noch nicht zum Ende des Dungeons führt und ich habe nur Zeit für einen Teil davon. Und es macht es auch deutlich, dass ich nur Zeit für einen Teil davon habe, dass da quasi die Entscheidungsfindung reinkommt und wenn die Zeit abgelaufen ist, wirst du halt rausgeschmissen.
Oh, das wäre, also ich, es wäre halt super schwer, das jetzt, glaube ich, von jetzt auf gleich
Ja,
in
klar.
da irgendwie einzubauen. Also ich glaube tatsächlich, wenn man also ganz, ganz simpel ein Zeitlimit wirklich da drauf hätte. Ich weiß nicht, ob man es so machen könnte, wie das Final Fantasy 13 Lightning Returns gemacht hat, wo man ja in den Kämpfen so Zeitboni bekommen kann, mit dem man dann eben die Zeit dann weiterhin einfriert, ohne dass sie eben weitergeht.
Wo du so eine Währung quasi bekommst, mit der du
Genau.
das selbst manipulieren kannst.
Genau, so eine Währung für die Zeit bekommen,
Ja.
dass ich quasi in den Dungeons läuft quasi so ein Timer ab im Hintergrund, aber je nachdem, wie gut ich dann eben in dem Dungeon selber spiele und wie gut ich das eben dann time, desto besser kann ich das irgendwie umsetzen, weil Lightning Returns ist ja irgendwie auch so eine Mischung aus Majora's Mask, dass man halt eine Möglichkeit hat, selber die Zeit zu beeinflussen, in dem Fall. Aber eben auch Dead Rising, dass es super viele Nebenmissionen gibt in der ganzen Welt, die nur an bestimmten Tageszeiten irgendwie verfügbar sind. Und dann muss man auch gucken, okay, wo gehe ich jetzt zuerst hin, um die Nebenmission direkt schon mal anzunehmen. Und während ich die dann irgendwie versuche zu erfüllen, ist dann die Zeit so weit vergangen, dass ich die nächste hier in dem Gebiet irgendwie wieder annehmen kann und
Ja,
so.
und wenn du merkst, dass es knapp wird, kannst du eben diese Währung benutzen und sagen, jetzt friere ich die Zeit mal ein, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit.
Genau, plus das Spiel hatte wirklich, da haben sich die Schwierigkeitsgrade eben auch auf die Zeitmechanik ausgewirkt. Also
Ah, okay.
wenn man das auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, ist es deutlich einfacher, die Zeit eben möglichst lange anzuhalten. Also ich glaube, ich habe das damals in meinem ersten Durchgang auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gemacht, hatte auch 100% aller Nebenmissionen erfüllt und trotzdem, glaube ich, noch 4 Tage am Ende einfach, die ich so ablaufen lassen konnte. Und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war es, also da war, selbst als ich dann wusste, wo alles irgendwie war, war es verdammt schwer, überhaupt noch die meisten Nebenmissionen oder so in der Zeit zu machen. Und ich glaube, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad oben drüber. Aber das war so ein Spiel, das müsste ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie, jetzt, wo es ja auch abwärtskompatibel ist auf der Xbox One, irgendwie mir noch mal genauer ansehen, weil das war auch ein Spiel, was ich damals super fand, wie das die Zeitmechanik umgesetzt hat. Aber eben auch so ein Ding, wo sich Leute einfach der Reihe nach dran gestört haben.
Ja, bei mir, wir haben das ja bei Time to 3S vor kurzem gespielt und da ist bei Leo und mir zum ersten Mal so eine Faszination für dieses Spiel entstanden. Es lag aber mehr an diesen ganzen Kostüm-Gameplay als weniger an der Zeitmechanik. Weil das ist ja so die zweite Ebene, die Final Fantasy 13 3 so ein bisschen ausmacht. Aber was ich super interessant finde, diese Spiele haben ja einen Endstatus, ne? Bei Majora's Mask ist der Mond, bei Final Fantasy 13 ist halt Ende der Welt. Und ich glaube, allein die Vorstellung, dass du an einen Punkt kommen kannst, so ein Point of No Return, wo quasi feststeht, und ich weiß nicht, ob diese Spiele das überhaupt kommunizieren, dass selbst wenn du jetzt alles hintereinander machen würdest, was zum Ende führen würde, du hättest nicht mehr genug Zeit. Allein die Vorstellung, dass du zu so einem Game Over State kommst und dann entweder von vorne anfangen musst oder sagen musst, okay, ich muss hier 10 Stunden zurückspulen oder sowas in meinen Save Games, um dann nochmal anzusetzen. Ich glaube, das ist mega abschreckend für viele Leute.
Ja, aber also ich Also ich finde es in den meisten Spielen, die das machen, ist es ja eigentlich gar nicht dann so krass. Also auch Lightning Returns ist genau wie Dead Rising, du behältst deine Upgrades dabei. Also du kannst dann einfach mit dem Charakter quasi in einen New Game Plus gehen und dann weitermachen. Bei Majora's Mask kannst du ja jederzeit die Zeit einfach zurückdrehen. Also das heißt, das Maximale, was du verlierst, ist dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang die 3 Tage in Ingame, also in
Das
Echtzeit
weiß ich
sind.
gerade auch nicht.
Aber das ist so, ja, das Maximale, was man dann irgendwie dabei irgendwie verlieren kann. Und ja, es ist dieser Druck im Hintergrund, aber die Spiele sind ja meistens, also gerade so mit Majora's Mask ist so aufgebaut, dass man es halt super schwer ist, 100% zu holen, aber
Ja.
das alleinige Durchspielen eigentlich immer komplett machbar oder so drin ist. Und ich meine, mittlerweile hast du ja auch das Remake, wo du einfach jederzeit an diesen Eulenstatuen speichern kannst. Also beim Original musstest du ja immer die Zeit zurückdrehen und erst dann konntest du speichern. Also das heißt, wenn du irgendwie dein Progress so festhalten wolltest, dann musstest du die Zeit wieder zurückdrehen und erst dann war das machbar. Und beim Remake kannst du zu diesen Statuen einfach hingehen und dann jederzeit beispielsweise speichern. Und wenn du dann irgendwie im Dungeon, keine Ahnung, zu viel Zeit verbrauchst und Mist machst, dann kannst du dann einfach nur diese letzten 10, 15 Minuten oder
Ja.
so wieder neu starten.
Ja, aber ich frage mich, wie kommunizierst du das? Weil ich glaube, diesen Ruf haben die Spiele teilweise weg, wo manche Leute einfach kategorisch sagen, nee, Zeitmechanik, nee, 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 nee. Und das hat dann so diese verschiedenen Gründe. Und ich glaube, das, was ich gerade genannt habe, ist halt unter anderem einer. Wie kommunizieren diese Spiele das, dass du zum einen nicht die Spannung verlierst durch den Zeitdruck, aber zum anderen weißt, okay, ist auch nicht so schlimm, wenn man es dann nicht schafft, weil man hat ja noch die Gelegenheit, es zu schaffen.
Boah, also
Ist schwierig, oder?
ich glaube, da müsste man wirklich so einen Erklärtext vor das Spiel irgendwie setzen, der das einmal so sagt, ne? Also dass die Entwickler mit dir reden und sagen, das ist unsere Vision für das Spiel und das soll dadurch ausgelöst werden. Aber falls du es nicht irgendwie schaffst, dann, ne, du behältst ja. Ich glaube, Dead Rising macht das so ein bisschen, dass es dir am Anfang so Infoboxen zeigt, die sagen, ne, wenn das Spiel vorbei ist, kannst du einfach neu starten und deine Sachen behalten.
Ja.
Aber ich glaube, die Leute wissen ja auch am Anfang nicht, wie das dann sich zu 100% auswirkt. Und ich glaube, wenn Leute schon hören, ich war eine Stunde im Spiel und ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, weil es ist halt was ganz anderes, wenn du in einem Dead Rising von vorne anfängst und noch mal die erste Stunde machen musst, in der du halt verschiedenartig spielen kannst. Oder, keine Ahnung, wenn du einen linearen Third-Person-Shooter spielst und der jetzt einfach sagt, ja, die letzten 2 Level, ja, die musst du nochmal neu machen. Also aber es ist von der Kommunikation her, also keine Ahnung, ich glaube, da musst du wirklich jemanden dabei haben, der so ein, weißt du, kennst du noch diese DVD, die bei Super Mario Galaxy 2
Ja,
dabei
genau.
lag?
So Nintendo-like.
Und
Also, pass
dann
auf.
sitzt einfach so ein Entwickler davor in Anzug, so wie eine Nintendo Direct und erklärt dir einfach so alles.
Das fände ich jetzt irgendwie sehr schön mal zu sehen. Ja, ich frage mich, ob nicht einfach, es müsste mal so ein ganz großes Spiel, weißt du, so ein GTA oder so ankommen, wo die Leute das ja kaufen, ohne wirklich sich groß mit zu beschäftigen. Die sehen einen Trailer, sehen, das ist ein nächstes GTA und das wird gekauft. Und dann stellt sich heraus, das hat die krassesten Zeitmechaniken, ist aber richtig gut designt und du musst den Tagesablauf planen und die ganze Zeit tolle Entscheidungen treffen und es ist ein richtig gutes Spiel. Vielleicht sehen dann die Leute quasi, hey, das ist ja doch nicht so schlimm, wenn es ein Zeitlimit hat. Oder sie gehen sofort und verkaufen es gebraucht wieder. Ich weiß es
Ja,
nicht.
ich glaube, da müssten wir irgendeinen Publisher haben, der betrunken am Steuer sitzt, sodass die Entwickler das irgendwie an dem
Ich
vorbeischleichen
glaube,
können.
Rockstar dürfte machen, was sie wollen, oder?
Ja, das kann sein. Also ich glaube, ein EA oder so hätte die Mechaniken aus einem Red Dead 2 niemals so zugelassen. Also diese ganze Trägheit vom Spiel, glaube ich nicht, dass sie das gemacht hätten. Und das hat sich ja
Wie?
auch, trotz der ganzen Sachen, wusste ja im Vorfeld kaum einer irgendwie davon. Hat sich ja, keine Ahnung, wie oft jetzt, fast 30 Millionen Mal oder so schon verkauft.
Ist auch eine Form von Zeitmechanik, ne? Dass einfach alles lange dauert.
Ich weiß auch nicht, ob das hat ja nur keine Konsequenzen außer für einen selbst.
Ja. Ich meine, es gibt ja Zeit als Spielmechanik noch in anderen Formen. Ich habe mal noch ein paar andere Beispiele aufgeschrieben. Eines meiner Lieblingsspiele ist Prince of Persia: Sands of Time, wo die Rückspulmechanik eingeführt wurde, wo du einen Fehler rückgängig machen konntest und ein paar Sekunden zurückspulen kannst. Und das ist auch eine Währung im Spiel. Das heißt, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Rückspulmöglichkeiten, wo du es ein paar Mal hintereinander machen kannst, aber dann irgendwann nicht mehr. Das heißt, du hast immer noch den Fail-State, dass du wirklich Game Over gehen kannst und zurückgesetzt wirst zum letzten Checkpoint. Aber es ist auch eine Art von Zeitmechanik zu sagen, wir spulen jetzt zurück. Und das Komische ist ja bei Sands of Time, das hat jetzt nicht viele andere Action-Adventures beeinflusst, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich kenne jetzt nicht so viele, wo man die Zeit irgendwie zurückspulen kann.
Das hat hauptsächlich Rennspiele beeinflusst.
Genau, das hat vor allem Rennspiele beeinflusst, wo dann Race Driver Grid kam und gesagt hat, ja stimmt, man kann ja zurückspulen, pass auf. Und dann hat es irgendwie jedes Rennspiel, ist fast ein Standard-Feature geworden.
Das, ja, ich weiß auch nicht, ob das, weil ich finde es halt super schade. Ich glaube, also Braid ist ja davon inspiriert worden. Das hat ja Jonathan Blow auch so gesagt, dass ja die Mechanik daher kam. Aber da ist es ja auch keine Währung drin. Nee. Da ist es ja wirklich einfach nur so ein festes Puzzle-Ding. Ja, ich glaube, es gibt noch so ein paar Puzzle-Spiele, die Zeitmechaniken. Es gibt noch dieses, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da kann man mehrere Versionen von sich aufnehmen und abspielen lassen. So ein Schwarz-Weiß, ich glaube irgendwie die Misadventures of PG Longbottom.
PB Winterbottom oder so. Ja, ja, du hast ja, recht.
Genau. Genau das, da musste man dann mehrere Versionen von sich, konnte man sich aufnehmen und dann zeitgleich abspielen lassen. Und das war auch, ist eine Form von Zeit irgendwie dann drin.
Oder das wunderbare Spiel Singularity, wo du so einzelne Elemente wieder aufbauen kannst, indem du sie zeitlich beeinflusst. Aber das würde ich schon nicht mal als richtige Zeitmechanik bezeichnen. Glaube ich.
Ja, das, also es ist so ein Zeitfeature mit dabei. Das ist dann, glaube ich, eher sowas wie Titanfall 2 auch gemacht hat mit dem Level, wo du diese, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Gerät an deinem Arm halt hattest, womit du dann die Zeit wechseln konntest und dann hattest du halt die Vergangenheit und die aktuelle Zeit dann irgendwie drin, was du dann damit irgendwie machen konntest.
Ja, Superhot wäre auch ein Beispiel, wo sich die Zeit halt nur bewegt, wenn du dich bewegst. Ist auch eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ich habe es jetzt nicht viel gespielt, ich habe es nur mal angespielt, aber da dreht sich ja auch ganz viel drum. Minute, wo du wirklich eine Minute hast, um das Spiel zu spielen. Dieses kleine Schwarz-Weiß-Indie-Ding.
Ja, stimmt. Also das nutzt die Mechanik leider auch nicht so komplett aus, aber das ist so eine Mini-Version von einem, ich will jetzt nicht sagen Majora's Mask oder so, aber du hast ja wirklich immer nur diese 60 Sekunden Zeit. Und das Spiel ist eben so aufgebaut, dass du halt dann in diesen 60 Sekunden, nachdem du mehr und mehr Sachen machst, weiter und weiter in das Spiel, in diese Spielwelt mit so Abkürzungen eben reinkommen kannst. Ja. Das ist eigentlich auch ziemlich cool umgesetzt gewesen.
Ja, ist auch eine schöne Idee, das quasi zum Zentrum des Spiels zu machen, wo es ja schon im Namen mit drin steckt. Ich meine, es gibt auch so Sachen wie Half-Minute Hero oder so, die habe ich jetzt auch selbst nicht gespielt, da kann ich gar nicht sagen, wie genau die das umsetzen. Hast du da irgendeine Erfahrung?
Half-Minute Hero macht das ziemlich cool. Also da hast du ja, da gibt es zum Beispiel dann auch das sind immer diese Mini-Missionen, die man hat, wo man dann auch du hast immer nur so Abstände, in denen die Zeit runterläuft. Das heißt, es gibt so Statuen, wo man hingehen kann und dann kann man diese Zeit wieder auffrischen lassen. Und man muss dann auch wirklich gucken, okay, wo kann ich hingehen? Wie lange brauche ich aktuell, um die Monster zu besiegen? Wie viele Erfahrungspunkte geben mir die? Und in Ortschaften, in die man reinkommt, wird dann, also wenn man zum Beispiel Upgrades oder so holt, meine ich, wird auch die Zeit dann angehalten. Und dann gibt es sogar noch diesen richtig krassen, ich weiß nicht, war das irgendwie 3-Second-Hero oder so, wo man wirklich dann immer nur 3 Sekunden Zeit hatte, um von diesen, um zu diesen bestimmten Punkten hinzukommen und sowas. Also das war auch sehr, sehr cool umgesetzt. Gibt's ja zumindest, ich weiß nicht, ob das noch verfügt, also es müsste, glaube ich, einfach noch da sein im Store. Auf der 360 zumindest ist das ein Xbox Live Arcade-Spiel auch gewesen, von dieser PSP-Version damals.
Genau, ich kenn's auch auf der PSP vor allem. Hat das nicht auch eine Fortsetzung gehabt?
Ich glaube, kann sein. Kann auch wieder so ein Ding sein, was da nur in Japan rausgekommen ist oder so. Gerade die PSP war da sehr beliebt für.
Nee, ich sehe es gerade. Half-Minute Hero, The Second Coming hieß es tatsächlich. Ja. Ja, okay. 2011 ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber ja, sind auch interessante Ansätze, finde ich, wie man Zeit umsetzt. Weil ganz früher hattest du halt vor allem so die Arcade-Sachen, die einfach ein festes Zeitlimit hatten. Und das kam ja unter anderem daher, dass sie halt, ne, in den Arcade-Hallen standen und die Leute nur eine bestimmte Zeit spielen sollten, bis sie eine neue Münze einwerfen. Entweder weil die Zeit um ist oder weil sie halt auf anderweitige Art und Weise Game Over gegangen sind. Sei es in Rennspielen, sei es in Prügelspielen, die ja heute immer noch ihre Zeitlimits haben, ne, damit du nicht irgendwie auf Zeit spielen kannst, so richtig, so lange zumindest. Aber die interessanteren Sachen sind die, wo es wirklich ins Spiel integriert ist und nicht einfach nur irgendwo ein Timer abläuft und es dann heißt Game Over und jetzt fängst du von vorne an, weil das ist ja nicht, also das funktioniert auch, ne? Es baut den Druck auf und es macht es ein bisschen spannender und man kann nach Highscores jagen oder so, aber man trifft jetzt nicht so viele Entscheidungen wie jetzt in einem Dead Rising oder sonst irgendwas.
Nee, das dann nicht. Also was mir noch zum Beispiel auch im Gedächtnis geblieben ist, ist das erste Pikmin, wo man dann ja gerade dann im Vergleich dann zum Nachfolger, wo sie ja dieses Zeitlimit einfach komplett rausgenommen haben und die Spiele sich dementsprechend auch, finde ich, vollkommen anders anfühlen. Also beim ersten Pikmin war es ja so, man hat einen Ingame-Timer von 30 Tagen Zeit. Also es wird von der Story halt so erklärt, der Hauptcharakter Olimar landet auf der Erde, sein Raumschiff ist zerstört und seine Sauerstoffvorräte reichen jetzt einfach noch 30 Tage und man muss in dieser Zeit, also es gibt eine gewisse Anzahl von Teilen, die verstreut sind für 100%, aber um die Story zu schaffen, braucht man nur eine gewisse Anzahl davon. Also ich glaube, es gibt, glaube ich, so knapp 30 Teile oder und man braucht aber nur 20 oder 25 irgendwie davon, um die Story abzuschließen. Und bei dem Spiel ist es tatsächlich so, dass es keine Art von New Game Plus gibt. Das heißt, falls man im ersten Anlauf das verkacken sollte, was recht gut, also was mir zumindest damals, ich weiß nicht, ob ich müsste es nochmal spielen jetzt, aber damals mit irgendwie 12, 13, wo ich das gespielt habe, ist das die ersten beiden Durchgänge, habe ich das verkackt und erst dann im dritten Anlauf hat's funktioniert. Ich meine, ein Tag dauert auch nur 15 Minuten, meine ich. Das heißt, also selbst dann ist ein kompletter Durchgang vom Spiel jetzt nicht so lange, aber dort fühlte sich das Scheitern wesentlich schwerfälliger an. Und da muss man, finde ich, wirklich so von sich selber aus das muss man einfach mögen. Und das ist etwas, was mir halt super, super gefallen hat auch. Ich habe dann zwar verloren und ich musste das Spiel von vorne beginnen, aber durch das Wissen, was ich selber gesammelt habe, konnte ich einfach jetzt viel mehr, weil die Level verändern sich nicht. Das ist zum Beispiel, ich mag keine Roguelikes, weil ich mag dieses Zufallsprinzip davon nicht. Ich mag nicht, dass sich Level verändern. Ich mag Sachen auswendig lernen. Ich habe so überhaupt kein Problem mit so 2D-Hardcore-Plattformer auswendig zu lernen oder Schmaps oder so immer weiter zu spielen, bis ich die 1cc machen kann oder so. Aber sobald ich neu starte und alles verändert sich, dann ist für mich alles gebrochen. Und das heißt, bei einem Pikmin war das dann für mich kein Problem. Ich bin besser geworden. Ich wusste, wie die Mechaniken besser gehen. Aber ich wusste auch, wie die Level aussehen. Ich wusste, was die Aufgaben sind. Und dann im zweiten Durchgang sofort zu merken, dass ich die ersten zwei Teile doppelt so schnell geholt habe wie in meinem allerersten Anlauf, das war einfach schon ein befriedigendes Gefühl in sich genug, um mich zu motivieren, weiterzuspielen. Weil natürlich auch das Spielprinzip an sich mir Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist etwas, das muss man irgendwie, das hat man entweder oder man hat es nicht. Weil es gibt ja genügend Leute, die Roguelikes lieben und genau das lieben, dass man jedes Mal was Neues macht und sich dadurch nie irgendwie gleich anfühlt. Und für mich ist es genau der Aspekt, den ich daran nicht mag. Also ich möchte Sachen auswendig lernen können.
Ja, kann ich durchaus verstehen. Ich bin auch immer jemand, der, glaube ich, so festes Leveldesign bevorzugt zu Zufallsbausteinen, die aneinander gepappt werden. Aber bei dem Pikmin-Beispiel ich habe nur Pikmin 3 gespielt. Hat das nicht auch ein insgesamt Zeitlimit?
Oh, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das habe ich auch nie durchgespielt. Ich bin mir auch nicht sicher,
das ist jetzt schon eine Weile her.
Den Dreier. Beim Zweier war es eben so, da hatte man ein Ziel von einer bestimmten Geldsumme, die man erreichen musste. Also da war es ja, die Firma ist pleite gegangen. Man geht jetzt mit zwei Charakteren dieses Mal auf die Erde. Und man hat so viel Zeit, wie man möchte. Man muss einfach nur genügend Gegenstände in der Welt finden, die man dann verkaufen kann. Und die haben alle einen Wert. Und sobald dann irgendwann dieser Wert erreicht ist, dann kommt man dann eben zum Finale und zum Ende. Also das ist so eine, man hat auch ein Ziel, auf das man hinarbeitet, aber man kann sich einfach so viel Zeit lassen, wie man möchte. Und dadurch wurde halt Pikmin von einem sehr stressigen Spiel und einem Spiel, wo man sehr viel planen muss, zu einem komplett, ja, schon etwas, was man als entspannend irgendwie, so dass man abends nach Hause kommt, jetzt spiele ich einfach mal eine Stunde oder zwei Pikmin 2 und sammle hier einfach nur die Sachen und ich sehe, wie mein Counter hochgeht auf diese, was weiß ich, Millionen oder so, die ich haben muss. Und dann kann ich es einfach zwischendurch wieder ausmachen, wenn ich möchte, ja, und dann an der Stelle weiter.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Pikmin 3 hatte in seinen Missionen ein Zeitlimit und insgesamt hattest du eine bestimmte Anzahl an Nahrung, die verbraucht wird.
Die ganze genau, Zeit. Stimmt, ja.
Aber an die bist du relativ schnell gekommen, deswegen war das jetzt nicht so ein krasser Druck, der da aufgebaut wurde.
Ja, das war da schon deutlich besser, also schon angenehmer irgendwie,
ja,
für die,
glaube,
Leute umgesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei deiner Erzählung von Pikmin 1 gerade diverse Leute gesagt hätten, da wäre ich jetzt raus. Also die nicht gesagt hätten, jetzt spiele ich es nochmal und dann bin ich ja besser geworden und hey, sondern so eine Scheiße, jetzt habe ich die Zeit verschwendet, habe das Ende nicht gesehen, ich spiele das Spiel nie wieder. Und ich kann es irgendwo auch verstehen, weißt du, weil, also das ist ja nun mal eher die Ausnahme, ne, von den anderen Spielen, die wir geredet haben, dann Dead Rising und Co., wo du den Progress halt mitnimmst und das halt ins Spiel gebaut ist, ist Pikmin da ja wirklich eher in seiner Härte die Ausnahme, was man diesem freundlichen Spiel gar nicht zutrauen würde.
Ja, das liegt ja auch daran, dass man bei, also Dead Rising könnte, kann man ja auch Sachen, es ist so ein bisschen, durch dieses Zeitlimit, dadurch, dass es ja nicht, man hat nicht ein kontinuierliches Spiel, sondern dieses, was man am Tag machen muss. Und wenn man dann irgendwie sofort merkt in einem zweiten Anlauf, dass man innerhalb dieses einen Tages auf einmal wesentlich mehr schaffen kann. Weil die Sache ist, ob ich jetzt fast zu einem Teil hinkomme oder gar nicht zu diesem Teil hinkomme, macht eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige, was zählt, ist, schaffe ich bis zum Ende vom Tage irgend so ein Bauteil eben für mich zu ergattern, wirklich.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass das auch dann bei vielen, dass die dann einfach sofort sagen, nee, das war's und ich mach das gar nicht mehr an. Also gar nicht mehr diesen Versuch erst wagen, den zweiten Anlauf zu machen, um dann vielleicht währenddessen zu merken, dass es jetzt wesentlich besser funktioniert und dieses erlernte Können irgendwie so ein Glücksgefühl auslöst oder sonst was. Dass man dann einfach von vornherein sagt, nee, jetzt fick dieses Spiel, ich habe da keinen Bock mehr, ich mache jetzt irgendwas anderes, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ne? Also ist jetzt, das sage ich jetzt nicht, oh nein, da müsst ihr jetzt dabei bleiben. Ich kenne das von genügend anderen Spielerfahrungen her, aber ich weiß nicht, durch diesen Aufbau, wie es eben gemacht wird mit diesem Zeitfeature, dass ich dann direkt bei der ersten Mission im zweiten Durchlauf merke, wie viel besser ich bin und dass ich es jetzt eben schaffen kann. Ich glaube, das löst bei mir einfach dann eher den Wunsch danach aus, das zu spielen, anstatt es irgendwie hinzuwerfen.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich das mit dem Frust halt bei einer gewissen anderen Serie nachempfunden habe, nämlich bei Dark Souls. Und da ja längste Zeit auch wirklich gar nichts mit anfangen konnte. Also ich fand das mega dumm und blöd, dass man Sachen die ganze Zeit nochmal spielen musste, wenn man dann gestorben ist, den Weg dann nochmal dahin laufen zum Boss und das immer und immer wieder. Bis ich halt irgendwann mal, nachdem wir das halt ewig bei Time to Die gespielt haben, und ich weiß gar nicht warum, ich hatte irgendwie mal random gedacht, okay, ich probiere es jetzt nochmal und habe dann halt von vorn angefangen. Und dieser Anfang von Dark Souls ist mir dann mega leicht gefallen, wo ich so dachte, huch, was denn, wieso klappt das denn, wieso flutscht das denn jetzt plötzlich? Und das war der Moment, wo es dann geklickt hat. Und das ist ja im Wesentlichen das, was du auch bei Pikmin beschreibst, ne? Wo du dann zum Anfang gegangen bist und gemerkt hast, oh hey, plötzlich komme ich hier viel besser klar, weil ich halt die Sachen gelernt habe, Mechaniken verinnerlicht und so weiter und so fort und Sachen halt kenne. Und erst das musste bei mir passieren, bis ich gemerkt habe, hey, okay, ich kann mich jetzt aufs Spiel einlassen. Jetzt habe ich es verstanden. Aber es war Zufall.
Ja, das kenne ich, glaube ich, auch von Erzählungen von anderen Leuten bei bestimmten Spielen, dass man dann so immer und immer wieder an etwas abprallt. Und dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre später. Bei mir war es bei Monster Hunter so. Ich bin,
ja,
ich glaube, ich habe es auf der PSP versucht, was schlimmste Einstiegspunkt ist wegen der Steuerung. Also da hat man die größte Hürde irgendwie hinzuzukommen, das wegen diesem komischen Claw-Grip, den man entwickeln muss, um das,
genau,
richtig zu spielen.
Aber das finde ich schön. Ich habe auch das erste Mal Monster Hunter auf der PSP gespielt mit einer Demo von Monster Hunter Freedom Unite oder sowas.
Das war eine Katastrophe. Und dann habe ich es mit der Wii-Version versucht, weil zwei Freunde von Same. Mir total gefangen waren von dem Spiel. Und da, wo es dann erst richtig Klick gemacht hat, war die 3DS-Version vom Vierer. Das 4 Ultimate. Das war dann das Ding, wo ich dann richtig reingestiegen bin und seitdem bin ich auch komplett in der Serie mit dabei. Aber ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen was anderes, so ein Spiel von, wo man meistens schon direkt am Anfang drin scheitert und dann irgendwann später nochmal neu hinzukommt oder halt ein Spiel schon halb durch ist und dann sagt das Spiel, das war's jetzt, du fängst jetzt wieder von vorne an.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eher so damit, dass ich halt noch mit den ganzen Arcade-Sachen aufgewachsen bin, weil da ist es ja auch so, du als Kind hatte ich jetzt nicht wirklich das Geld dafür, wenn man hauptsächlich im Urlaub auf solche Arcade-Maschinen getroffen ist, dann hat man vielleicht am Abend oder so von den Eltern 1, 2 Euro zugesteckt bekommen, um so eine Maschine auszuprobieren. Und dann, ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie Time Crisis 2 von vorne angefangen habe. Und weil ich halt an einem Abend dann immer nur den Euro dafür gekriegt habe, musste ich es halt jeden Tag von neu versuchen und habe
Ja.
halt nie mit Continues gespielt. Vielleicht liegt es irgendwie daran oder noch die ganzen anderen Spiele, die ein Lebenssystem hatten und bei einem Game Over hat man nicht einfach von der Welt von vorne angefangen, sondern dann ist das Spiel halt zum Anfang zurückgegangen und
Ja.
dann musste man eben dann so gucken, wie man irgendwie weiterkommt.
Oder halt beim NES, wo du oft einfach nicht speichern konntest.
Ja, dann musstest du
Weißt du,
von
wo du immer von vorne anfangen musstest.
vorne.
Und das war dann auch okay, weil man kannte es ja nicht anders. Dann hat man sich vielleicht ein bisschen mehr dran gewöhnt, kann ich durchaus verstehen, wo dann der Gedanke herkommt, dass man da ein bisschen mehr drauf geeicht ist, auf dieses ganze, ja, man lernt es halt erstmal und dann ist es nicht so schlimm, wenn man dann etwas nochmal machen muss. Aber ich finde interessant, wenn man so Barrieren halt vorher hat, weißt du? Ich glaube, deswegen mag ich auch so gerne Videos machen wie Late to the Party oder sowas, wo ich dann teilweise auch Sachen nochmal angehe, die ich schon mal gespielt habe, die ich schon mal versucht habe. Jetzt versuche ich es nochmal und versuche mich irgendwie mehr darauf einzulassen und das funktioniert dann auch oft, weil manchmal prallt man halt ab, wie du schon sagst. Und Shenmue war ja auch so ein Beispiel, ne? Wo ich halt oft dachte, zum einen Zeitlimit, dass das blöd ist, dass man da Sachen verpassen kann und dass man Game Over gehen kann, weil man keine Zeit mehr hat. Und dann habe ich auch immer gedacht, dieses Spiel wäre sehr ja, unzugänglich im Sinne von, man braucht bestimmt eine Komplettlösung, um hier durchzukommen. Und es hat sich ja beides nicht bewahrheitet. Zum einen hast du ein mega gnädiges Zeitlimit, du musst dir gar keine Sorgen machen. Und das Spiel ist auch immer eindeutig genug, dass du weißt, wo du als nächstes hin musst. Und das Einzige, was mal passieren kann, ist, dass dir jemand sagt, hey, lass uns mal an dem Tag zu der Zeit treffen. Und die ist jetzt leider schon um, also musst du einen Tag warten. Und dann gehst du halt in die Arcade-Halle oder guckst dir ein paar andere Sachen in der Spielwelt an. Und das konnte ich dann total genießen, weil da war das Zeitlimit oder nicht das Zeitlimit, sondern die Zeitmechanik einfach nur dafür da, um die Glaubwürdigkeit der Spielwelt zu stärken.
Ja, vor allem da ist es ja so ein anderes Ding. Da ist es ja nicht so, du hast jetzt das in einer bestimmten Zeit nicht geschafft und deswegen musst du es jetzt von vorne probieren. Da ist es so, du bist jetzt nicht rechtzeitig hier hingekommen, also warte noch einen Tag. Das ist
Ja,
ja so,
genau, ist
das
so,
ist ja, du
ja.
musst ja, und dadurch, deswegen, was ich bei Shenmue dann so ganz geil finde, ist dadurch, dass man diese, ja, ich will nicht sagen Zeitlimits, aber zumindest dieses Zeitsystem hat, wo man dann Sachen verpassen kann und bis zum nächsten Tag warten muss, dann ist man so, okay, was mache ich jetzt in der Zeit? Und das zwingt einen dann dazu, die Welt zu erkunden und zu gucken, was, okay, wie verbringe ich denn jetzt irgendwie noch diesen Abend, diesen Nachmittag oder so, bis ich nach Hause gehen und mich schlafen legen kann? Und dadurch dann eher dazu mal kommt, so eine Arcade-Halle zu finden und auszuprobieren oder einfach mal mit den Leuten zu reden und sonstige Sachen zu machen und dadurch
Genau.
einfach die Welt noch ein bisschen besser kennenlernt.
Und da finde ich auch schön, dass die erste Interaktion mit der Welt ist nicht, du fängst jetzt random Schlägereien an, sondern Ryo ist ja immer der, der sich verteidigt. So. Und das, weiß ich nicht, das mag ich sehr gern an dieser Spielreihe. Ist sehr, sehr, sehr eigen. Aber ich verstehe auch, wenn da Leute sagen, ja, sie starren dann halt auf die Uhr und gehen erstmal aus ihrem Zimmer für 15 Minuten, bis der nächste Tag anfängt.
Ja, das ist dann, wenn man es halt sehr effektiv dann spielen möchte. Das kann man natürlich dann auch so machen.
Genau, ja.
Da muss man sich dann, wie gesagt, eben auch so ein bisschen darauf einlassen. Ich meine, sowas Ähnliches hast du ja auch bei Bully gehabt, wo du dann zum Beispiel den Unterricht hattest. Also du hast ja dann jeden Tag 2 Unterrichtsstunden. Das ist auch sehr human. Eben eingeteilt, dass man irgendwie sagen kann, diese erste Unterrichtsstunde ist von dem und dem Zeitpunkt, dann ist Pause und dann ist die Unterrichtsstunde von dem und dem Zeitpunkt. Und du kannst, meine ich, zu jeder Zeit noch in diesen Unterricht reingehen. Das heißt, wenn der irgendwie von 9 bis 11 geht oder so, dann kannst du auch noch um 10.50 Uhr oder so in den Unterricht kommen. Die Sache ist einfach nur, dass sobald der Unterricht, glaube ich, 10 Minuten lang läuft, die Aufseher im Flur dich dann eben verfolgen und musst du dann eben da aufpassen. Aber da kann es eben auch sein, wenn du sagen möchtest, ich möchte jetzt irgendwie Geografie aufleveln, dann muss ich auch an dem Tag, wo Geografie unterrichtet wird, zu der Uhrzeit da sein. Ansonsten muss ich einfach nochmal eine komplette Woche vergehen lassen. Oder du hast dann auch so Sachen wie, wenn ich abends bestimmte Sachen machen möchte, muss ich eben auf die Lehrer aufpassen, die da rumlaufen und mich irgendwie in die Schlafzimmer zurücktreiben wollen. Beziehungsweise wenn du in der Stadt unterwegs bist und du bleibst einfach zu lange wach, dann schläft der Hauptcharakter irgendwann ein und wacht dann am nächsten Morgen dann erst wieder da auf oder so. Und hat dann teilweise seine Schuhe verloren oder so, die dann geklaut wurden.
Ja, ins Schulsetting passt dieses ganze Zeitmanagement sowieso total rein. Sei es jetzt Persona oder Bully. Also da sehe ich total, wie man da drauf kommt, so überhaupt erst sowas zu implementieren. Weil es da auch der Glaubwürdigkeit der Spielwelt sehr hilft, finde ich.
Ich hatte mal in einem Podcast den Vorschlag, als dieses Harry Potter RPG geleakt wurde. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, so, Harry Potter ist das beste Setting dafür, weil es das Punktesystem gibt. Das heißt, du könntest wirklich sagen, du machst jetzt ein Jahr in dieser Schule, ein komplettes Schuljahr, auch mit den Ferien und sonst was. Und das läuft auch in einem festen Zeitrhythmus ab. Also jetzt nicht so wie bei Persona, wo man dann sich an sich immer Zeit lassen kann und bestimmte Aktionen verbrauchen nur etwas, sondern du hast halt wirklich diesen festen Ablauf. Und alle Aktionen, die du machst, können halt entweder dazu führen, dass du dann Punkte sammelst oder Punkte abgezogen werden. Dass du zum Beispiel, hey, du willst jetzt noch eine Nebenmission nachts machen, wenn du eigentlich nicht mehr in den Flur darfst, dann musst du halt riskieren, entdeckt zu werden. Und wenn du entdeckt wirst, dann kriegst du eben auch einen Punkteabzug für das Haus, in dem du sitzt. Also das fände ich, das wäre ja, so das ultimative Ding.
Ja, du hast vollkommen recht. Das wäre sehr viel interessanter als, guck mal, hier ist ein Third-Person-Shooter.
Guck mal, du kannst jetzt mit Kinect mit deinem Arm bewegen und dann Zaubersprüche schießen.
Wie immersiv. Cool. Ich fühle mich, als wäre ich Harry. Naja. Ja, aber dieses Glaubwürdigkeitsstärken finde ich eigentlich ganz schön. Auch in so Rollenspielen wie einem Gothic oder so, wo dann halt die verschiedenen Charaktere einen Tagesrhythmus haben, den du nachverfolgen kannst. Oder selbst in Deadly Premonition, wo du das ja auch machen kannst für die Charaktere.
Ja, das ist super. Deadly Premonition ist eigentlich nur Harvest Moon. wo du dann eben auch gucken musst, jeder Charakter hat seinen Ablauf und du hast ja nur eine bestimmte Anzahl von Charakteren. Das heißt, das ist auch auf einem Entwicklungsniveau relativ machbar, weil du nur diesen einen Ort hast.
Stimmt.
Dann hast du Nebenmissionen, die dann nur mit bestimmten Leuten gemacht werden können. Also musst du es dann eben uptime, der ist an der zu der Zeitpunkt. Das Wetter beeinflusst das auch nochmal und du kannst ja bei Deadly Premonition sogar Items freischalten, mit der du die Zeit ändern und das Wetter ändern kannst, um dir dann halt die optimale Situation zu erschaffen, dass du dann, ich möchte jetzt mit dem Charakter hier reden, das weiß ich, der ist jetzt an einem Samstag um 4 Uhr, wenn es sonnig ist, dann steht er hier und dann kannst du das dann eben alles so einstellen.
Ja, das ist auch schön. Okay, ich glaube, da haben wir eine schöne Bandbreite abgedeckt an Spielen, die Zeit auf verschiedene Arten und Weisen mechanisch oder mal nur storytechnisch verarbeiten. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch etwas, was man unterbringen sollte?
Das Einzige, wo ich mich halt nur sehr drauf freue, wo wir gerade Deadly Premonition gesagt haben, ist das The Good Life, das neue Spiel von Swery.
Ja.
Weil das eben auch wieder so versucht, so eine Lebenssimulation mäßig zu sein und diese Tag- und Nachtmechanik sogar noch mehr ins Spiel einbaut, weil dann eben sich bei Nacht die ganzen Leute eben in Tiere verwandeln, beziehungsweise in Katzen und sowas. Und da bin ich mal richtig gespannt drauf, wie das dann eingebettet wird, vor allem, weil es der Vorteil ist, dass er sich jetzt nicht irgendwie sagt, ey, ich will hier noch eine Fahr- und Schussmechanik haben, was dann Leute abschreckt, weil es einfach sich grausig spielt.
Ja.
Sondern die Spielmechanik ist irgendwie, du machst so No More Heroes-mäßige Nebenaufgaben, um Geld zu verdienen oder Dead Rising-mäßiges Fotografieren, um Geld zu verdienen oder Story voranzutreiben. Also da bin ich echt mal gespannt drauf.
Ja, ich hoffe, dass das gut wird. Sein letztes Spiel kam ja auch richtig gut an. Mal sehen, ob es das dann auch schafft. Auch auf einer Story-Ebene vor allem. Aber das Setup ist schon mal super.
Also ich glaube, das Einzige, wo er mich bisher nie enttäuscht hat, war die Story. Also da bin ich bei allen Spielen
Okay, ja.
bisher noch positiv rausgekommen.
Sehr gut. Wo du auch gerade Lebenssimulation erwähnt hast, die Sims haben wir jetzt nur mal ganz kurz nebenbei angeschnitten. Wäre für mich halt auch noch so ein Beispiel, wo du wirklich ein Zeitlimit hast am Tag, das sich so äußert, dass dein Sim halt irgendwann einfach umkippt, wenn du ihn nicht zu einer bestimmten Zeit ins Bett schickst und dann, ne, die Termine hast, die du wahrnehmen musst. Aber da ist die Gefahr sehr groß, weil das Zeitlimit sehr eng ist für einen Tag, in einen Alltagsrhythmus zu kommen und sehr schnell Sachen zu wiederholen. Weil ja auch kaum Events passieren auf Arbeit oder sonst irgendwas,
Was
zumindest in dem frühen Sim-Spiel.
aber auch eigentlich ganz gut das echte Leben
Das
dann
stimmt.
teilweise so widerspiegelt, sogar.
Man muss das quasi selbst forcieren, dass du etwas änderst, wo du dann sagst, nee, ich quitte jetzt den Job und mach was anderes oder so.
Ja, also ich meine, Harvest Moon oder Stardew Valley ist es ja auch so. Da hast du hast
Ja.
ja auch so Zeitfenster für den Tag und hast dann deinen Rhythmus, den du machst und guckst, okay, gehe ich jetzt noch mal in die Stadt, um mit Leuten zu reden, oder mache ich das und das und so. Aber du hast eben jetzt auch kein übergreifendes Zeitlimit. Es ist jetzt nicht so, hey, wenn du jetzt deine Farm innerhalb vom ersten Jahr gerettet, nicht gerettet hast, dann darfst du nicht weiterspielen, dann musst du von
Ja.
vorne anfangen.
Ja, sehr schön. Ich fand aber bei die Sims so cool, bei die Sims 1, erinnere ich mich noch damals, da habe ich dann irgendwann, ich glaube auch nur, weil es in einem der Add-ons drin war, aufgehört, Jobs zu machen mit den Sims, sondern die Sims oder zumindest einer von ihnen hat immer den ganzen Tag Gartenzwerge produziert. Wirklich haufenweise Gartenzwerge. Die standen dann alle im Garten und die konntest du dann im Kaufmenü verkaufen. Und das war der lukrativste Job, den du haben konntest, also zumindest einer der lukrativsten. Die waren quasi selbstständige Gartenzwerghersteller. Und das ist doch mal spielerische Freiheit.
Ich glaube, da gibt's so ein gutes Copy-Paste davon, wo jemand ein Haus gemacht hat, wo er einen Sim, ich glaube, der hat den so gebaut, dass er halt keine sozialen Interaktionen und sowas braucht.
Oh je.
Und hat den dann in den Keller eingesperrt. Also hat halt in den Keller reingelassen,
Ja.
und dann alles einfach weggebaut, dass er dann nur da unten war. Und hat dann den Skill fürs Malen auf 10 gemacht. Und hat dann mit dem einfach nur die ganze Zeit 24 Stunden lang so oft es geht halt Gemälde malen lassen, die dann Geld verdient haben, während die Familie oben einfach ganz normal gelebt hat.
Ach du
Ich finde einfach
Scheiße.
diese Vorstellung so gut, dass es
Ja,
diese, so, warum irgendwie die ganze Zeit kommt Geld auf unser Konto, aber wer produziert denn das für uns hier die ganze Zeit? Und im Keller wohnt einfach nur so ein Zeichengoblin, der dann irgendwie die ganzen Sachen für dich herstellt.
Die Sims ist sowieso ein schöner Herd für so sehr komische, gruselige, bizarre Geschichten, die man da bauen kann. Aber auch eine Zeitmechanik. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht, Björn. Wo kann man dich denn besuchen, wenn man jetzt noch mehr von dir hören will?
Mich kann man hauptsächlich natürlich besuchen auf meinem YouTube-Kanal, Speckobst. Das gleiche auch @Speckobst bei Twitter, wenn man da noch ein bisschen mehr von mir beziehungsweise meine Eindrücke Sachen irgendwie haben möchte. Und falls man die Sachen dann ganz, ganz lieb mag und irgendwie noch mehr davon haben möchte, dann kann man mich auch auf Patreon unterstützen, wo es tatsächlich, ja, ich glaube jetzt so im Schnitt 10 Beiträge im Monat bisher gab. Also wenn man da auch auf dem, ich habe so mehrere Tiers dafür, also man kann auch einfach so für $1 kriegt man schon was, für 3 die Reviews von mir und für 5 dann noch so Meinungsvideos dazu. Und wenn man bei dem $5-Tier ist, dann kriegt man halt wirklich auch so knapp 10 Beiträge im Monat. Also das ist dann deutlich mehr als das, was auf dem Hauptkanal kommt, weil da bin ich einfach noch zu perfektionistisch veranlagt und die Sachen dauern einfach immer so einen kompletten Monat für so ein Video teilweise.
Also weil du auch auf dem Hauptkanal ja wirklich geskriptete,
Ja,
durcheditierte
genau.
Sachen machst und dann aber auch für Patreon so Meinungsvideo-Podcasts, ist das eine faire Beschreibung?
Ja, es ist, also das, was ich mache, ist wirklich einfach ungeskriptet ins Mikro reden, das Ganze, und dann Video-Footage drüber legen, noch ein bisschen Musik drunter legen, und dann wird das einfach so dann ungefiltert dann hochgeladen.
Ist auch patreon.com/Speckobst einfach?
Genau,
Okay, sehr schön.
patreon.com/Speckobst.
Und
Der
wo
Name ist
noch?
noch nirgendwo vergeben gewesen.
Ja, verrückt, ne?
Ja, genau. Und natürlich noch bin ich auch noch Teil einer großartigen Podcast-Gruppe Unlimited Ammo, wo noch so andere Leute von hier Martin von Aubanan, Backer von Backer Critic, Lena gescheit gespielt mit dabei sind. Und wir ja machen da auch so haben einen wöchentlichen Podcast, wo wir einfach so über die Woche reden, aber dann auch noch so verschiedene Themensachen. Also aktuell machen wir einen Unlimited Zelda-Durchgang, wo wir halt wirklich jeden Teil der Reihe chronologisch nochmal durchspielen und dann dazu einen Podcast aufnehmen, um halt das aus der heutigen Sicht nochmal so ein bisschen zu beurteilen. Oder meine Kollegen machen einen großartigen Disney-Podcast, wo halt diese kompletten, ich weiß nicht wie viele das sind, 54 Disney-Meisterwerke nacheinander besprechen, sich nochmal angucken und dann durchgehen. Also genau, also Unlimited Ammo einfach in jeder Podcast-App oder auch auf der Webseite unlimitedammo.de oder auf YouTube auch einfach Unlimited Ammo kann man da auch suchen.
Kann man auch mal den Hinweis bringen, dass zum Beispiel der Zelda-Podcast ja sogar bebildert ist bei euch, weil du ja die Footage von deinen Durchgängen mit drunter geschnitten hast.
Genau,
das also ist das ein, quasi ein Videopodcast.
Genau, ist ein Videopodcast. Also es ist jetzt nicht so, dass dann immer das gezeigt wird, worüber wir gerade sprechen, weil das einfach zu viel Aufwand wäre. Aber ich nehme das Footage halt nebenher auf und lege das dann drunter, sodass man auch nochmal einen guten, gerade jetzt bei Zelda 1 und 2, einen guten Eindruck bekommt. Und bei Zelda 2 habe ich dann mich auch nochmal dazu hinreißen lassen, weil mir die Diskussion mit meinen Kollegen hat mir nicht gereicht. Ich habe nochmal jetzt ein komplettes Video zu Zelda 2 gemacht, was jetzt die nächsten.
Ja, sehr schön.
Ich weiß jetzt nicht, wann der Cast hier erscheinen wird, aber
Samstag.
Die.
Morgen.
Okay, dann sollte man so nochmal im Verlauf der Woche auf dem Kanal kommen. Dann wird dann ein Video zu Zelda 2 noch erscheinen.
Finde ich sehr schön. Ich glaube, du hattest das im Podcast selbst angedeutet, dass du das machen willst.
Genau.
Dann war das Verlangen wohl doch zu groß.
Ja, weil ich das Spiel einfach zu faszinierend fand und irgendwie.
Es ist auch immer faszinierend.
Immer so ein schwarzes Schaf der Serie ist und ich irgendwie super viel Spaß damit hatte einfach.
Ja, ich habe es auch mehrmals versucht anzuspielen, aber bin da nie so richtig reingekommen. Aber auch in Zelda 1 nicht mehr so richtig. Also wenn ich mir heute mal das feste Vorhaben nehmen würde, die durchzuspielen, würde ich das bestimmt auch hinkriegen, aber so richtig hat es bisher nicht geklappt.
Ja, man muss da in so ein gewisses Mindset dann reingehen.
Genau.
Bei Zelda 1 habe ich auch zu sehr das Save States missbraucht, einfach weil der aufgeladene Schwertschuss ist einfach zu wertvoll. Und dann bin ich direkt wieder so, Perfektionismus.
Ah ja, mit Safe States wird es halt aber automatisch auch sehr angenehm durch.
Ja, also bei Zelda 2 habe ich es auch absichtlich so gemacht, dass ich gesagt habe, Safe States mache ich nur am Anfang eines Dungeons.
Ja.
Und selbst dann habe ich mich meistens dann auch, wenn ich genug Progress hatte, habe ich auch beim Game Over gesagt, okay, dann laufe ich jetzt einfach für die normale Erfahrung dahin. Also ich glaube, ich habe Safe States nur eingesetzt, wenn ich in einen Dungeon reingekommen bin, und es ist einfach unfassbar Dummes einfach nur passiert. Also ich bin direkt vom ersten Gegner wie vernichtet worden. Dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt zurücklaufe, weil ich keinen Progress gemacht habe, dann lade ich das einfach nochmal neu. Aber so war das wirklich eine super angenehme Erfahrung und kann das Ding eigentlich auch echt nur. Also es ist irgendwie so zu Unrecht, finde ich, ein bisschen kritisiert.
Ne, vor allem diverse Elemente haben es ja in andere Zelda-Spiele geschafft. Das habt ihr ja da auch so ein bisschen aufgeschlüsselt.
Ja, genau.
Also es ist jetzt nicht so, dass Nintendo das irgendwie unter den Teppich gekehrt hat komplett. Und es ist ja auch Teil jetzt dieser NES-Collection.
Genau, also ich habe es auch auf der Switch einfach auch noch mal gespielt, weil es da ist ja in dem, obwohl ich das Online-Ding nur für Tetris 99 habe, aber das ist auch ganz gut.
Oh, Tetris 99 kann man jetzt im Singleplayer offline spielen, das ist sehr gefährlich, finde ich.
Obwohl ich das echt gemerkt habe, wie sehr ich diesen Multiplayer-Aspekt davon liebe mittlerweile. Und ich bin
kann ich auch verstehen,
Ich bin jemand, der kein Multiplayer eigentlich mag, also so kompetitiv, aber Tetris da, weil ich spiele einfach nur Tetris für mich selber. Und dann kommen einfach, der Schwierigkeitsgrad wird einfach nur hoch und runter gesenkt, je nachdem, wie viele Leute mich gerade angreifen.
Ja.
Aber an sich spiele ich einfach immer nur kurze Runden Tetris.
Wir machen mal einen Tetris-Podcast.
Ich spiele
auch
super
gerne Tetris.
Oh, sehr gerne. Alle Tetris-Versionen und die ganzen verschiedenen Pro-Szenen, die es da gibt mit dem. Ich finde das so faszinierend, dass es einerseits die NES-Pro-Szene gibt, aber dann auch die Grandmaster-Szene gibt, die komplett anderen Fokus haben von den Spielmechaniken her.
Ja, weil die Tetris-Spiele teilweise auch sehr unterschiedlich sind. Selbst so eine kleine Änderung irgendwie, du siehst einen Block mehr, der als nächstes kommt, ändert halt schon sehr viel am Spiel.
Ja.
Aber schön. Bei dem Zelda-Podcast ist dann als nächstes A Link to the Past dran, gell?
Genau, das bin ich. Da habe ich nämlich gerade eh für das Zelda 2 Video Footage gebraucht, also habe ich das nochmal dann auch dafür jetzt. Ich bin gerade, ich glaube, beim dritten oder vierten Tempel in der Schattenwelt jetzt gerade dabei. Aber es auch nochmal, weil ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt und das war auch sehr interessant, jetzt nochmal die Erfahrung, da nochmal einzutauchen.
Ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich wusste trotzdem, als ich Link Between Worlds gespielt habe, dass mir sehr viel davon bekannt vorkommt.
Das auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auch endlich mal mit dem Super Nintendo Mini ausprobiert und jetzt auch endlich mal gemerkt, wie beschissen kurz diese Kabel sind, weil in der letzten Wohnung, als ich das Ding gekauft habe oder ausprobiert habe, war ich halt super nah am Fernseher dran und konnte das einfach vor mich hinlegen. Und jetzt bin ich halt deutlich weiter weg und ich muss so an den Rand meiner Couch mich setzen, um das irgendwie zu erreichen.
Aber beim SNES Mini waren sie ja sogar schon länger.
Ja, aber immer noch ein bisschen,
zu kurz. Nun, gut, das hat sehr viel Spaß gemacht, Björn. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank für euren Support, dass ihr uns hier bei Hooked unterstützt. Wie gesagt, besucht Speckos bei seinem YouTube-Kanal bei Unlimited Ammo oder wo auch immer. Ihr habt ja gerade diverse Möglichkeiten gehört. Das soll es an der Stelle gewesen sein mit dieser Folge Hooked on Topic. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.